Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, die Leadership Tipps. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung als Führungskraft. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Melde dich jetzt unter leadershiptipps.de an und starte sofort mit deinen Erfolgsstrategien für starkes und gesundes Leadership. Endlich wieder konzentrierter arbeiten. Ich glaube, das ist ein Wunsch, den sehr viele von uns haben, denn unser Alltag ist doch häufig geprägt von zu vielen Meetings, zu vielen Unterbrechungen. Wie du es schaffen kannst, hier wieder besser und konzentrierter zu arbeiten, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast, dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich möchte heute mit dir über das Thema sprechen, wie wir wieder besser und konzentrierter arbeiten können. Und hierzu habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, Vera Starker. Sie ist Wirtschaftspsychologin und absolute Expertin auf diesem Gebiet. Hallo Vera, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Sarah, danke für die Einladung.
Liebe Vera, stell dich doch gerne mal vor, was müssen denn die Zuhörer über dich wissen, dass sie das Gefühl haben, dich gut zu kennen?
Ja, da bräuchte man wahrscheinlich eine Weile, aber vielleicht aufs Berufliche bezogen. Ich begleite seit 20 Jahren Organisationen und Veränderungsprozessen, das ist so mein Schwerpunkt und frage mich natürlich, wie kann das erfolgreich gelingen? Und forsche auch zu diesen Themen und schreibe Bücher zu diesen Themen und das ist auch meine Leidenschaft jetzt in den letzten 4 Jahren mit dem Thema konzentriertes Arbeiten, mich zu befassen, weil ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe ist, dass wir unsere Intelligenz retten. Das ist so die Überschrift.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir heute da noch näher von dir erfahren. Wie bist du denn grundsätzlich zu dem Thema gekommen? Was hat dich veranlasst, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen?
Also ich habe mich vor ein paar Jahren wissenschaftlich damit befasst, warum so viele Veränderungsprozesse scheitern. Die Quote ist ziemlich stabil, immer über 80%, so seit den letzten 15 Jahren. Und das fand ich schon erstaunlich, wenn man sieht, die Berater sind besser geworden, die Führungskräfte sind geschult im Change. Also eigentlich wissen wir viel mehr und trotzdem bekommen wir keine besseren Ergebnisse. Und diese Widerstandsphänomene, die da so angeboten wurden als Erklärungsansatz, die haben mir einfach nicht gereicht. Und dann habe ich Interviews geführt, habe einfach mal in den Alltag reingehört, auch von den Führungskräften vor allen Dingen. Und da kam immer wieder diese Antwort, ja, ich habe ja auch keine 5 Minuten Zeit, mal drüber nachzudenken. So, und dann hab ich gedacht, okay, das ist mehr als ein Trend. Da müssen wir nachfassen. Und das haben wir dann auch sehr strukturiert nachgefasst. Dann haben wir uns mit einem Neurowissenschaftler zusammengetan und haben gesagt, wenn die Leute so arbeiten, wie die das beschreiben, was passiert denn da im Gehirn? So, da war relativ klar, dass das nicht der Weg sein kann, weil wir uns nicht nur ungemein stressen darüber, sondern auch eben viele wichtige kognitive Funktionen eingeschränkt sind. Und genau, dann ich mag nicht so gern immer nur beim Problem stehen bleiben. Und dann war die Frage, was machen die Unternehmen denn schon, die es gemerkt haben, für Lösungsansätze und sind die erfolgreich? Und so haben wir uns vorangerobbt, um zu gucken und haben dann letztendlich ein Modell entwickelt, ein systemisches Modell entwickelt, mit dem Unternehmen das Thema für sich gut angehen können. Und ja, dann kam Corona. Das war so ein bisschen Showstopper, weil es war niemand mehr im Büro. Genau, und danach haben wir einfach tapfer weitergemacht und sind auch überzeugt davon, es gibt ja ein paar wirklich sehr gute Beispiele schon, dass das wichtig ist, dass Unternehmen sich um dieses Thema kümmern.
Ja, finde ich, kann ich absolut nachvollziehen, auch auf meinen eigenen Alltag im Unternehmen bezogen, dass ich auch das Gefühl habe, dass viele Führungskräfte, viele Mitarbeiter von einem Meeting zum nächsten hüpfen, eine wahnsinnig lange To-Do-Liste haben und irgendwie am Ende das Gefühl trotzdem haben, nichts geschafft zu haben, dass sie irgendwie nicht produktiv waren. Sie haben zwar wahnsinnig viel getan, aber trotzdem bleibt das Gefühl, ja, untätig gewesen zu sein oder die wichtigen Themen gar nicht angegangen zu sein. Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, das teile ich total. Also das ist auch meine Beobachtung und ich übertitel das immer mit, wir verwechseln beschäftigt sein und produktiv sein. Weil die Leute sind unglaublich engagiert und auch wenn die Medien das zwischendurch so ein bisschen thematisieren, ne, Deutschland hat keine Leistungslust mehr und so. Wir haben 1,3 Milliarden Überstunden gehabt in 2022, also so ganz wenig und über die Hälfte unbezahlt. Ne? Also die Leute sind engagiert. Aber wir verbringen unglaublich viel Zeit am Tag mit Kommunikation, die eigentlich unnötig ist, also um irgendwas zu regeln. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist Microsoft Trendstudie aus dem letzten Jahr, die hat gemessen, das Meetingvolumen ist nochmal angestiegen. Wir sind jetzt bei 153% plus. Und unsere Studie hat halt erbracht, dass 35% dieser Meetingzeit die Leute rumsitzen in Meetings, die keinerlei Relevanz für sie haben. Also ich bin da sehr überzeugt von, dass wir gucken müssen, wie kommen wir aus dieser Beschäftigung, also aus dieser Strom, aus diesem Strom der Beschäftigung rein in Produktivitätserleben. An 3 von 5 Tagen, das ist so meine Formel, sollte man nach Hause gehen und sagen, das war ein großartiger Tag, weil das ist das, was ich heute geschafft habe oder wir im Team. Und da würde ich auch nicht locker lassen, bevor wir nicht angekommen sind an dieser Stelle.
Das finde ich ein wunderbares Ziel und ich glaube, es ist wirklich erstrebenswert, auch um wieder mehr Lebensqualität vielleicht auch zu erfahren, um auch da was für seine eigene Gesundheit zu tun, weil ich merke einfach, dass die meisten sich dadurch sehr stressen, weil sie ein hohes, einen hohen Anspruch an sich selber haben, aber nicht das Gefühl haben, wirklich etwas zu schaffen. Jetzt kann, glaube ich, jeder etwas unter konzentrierten Arbeiten etwas anderes verstehen, zumindest ist das mein Gefühl. Wie definierst du es denn? Was verstehst du darunter?
Also wir unterscheiden erstmal konzentriertes Arbeiten und Fokussierung. Mhm. Ja, Fokussierung allokieren wir auf der Unternehmensebene. Wir sagen, ein Unternehmen muss die Foki, die es ins Unternehmen oder die Impulse, die ins Unternehmen reingehen, auch ein Stück fokussieren. Nicht 20 Veränderungsvorhaben, sondern vielleicht 2. Das ist so der Unternehmensvorgang. Und auf der individuellen Ebene ist es wirklich Konzentration als Gehirnleistung, ne, unterliegt der Selbstregulation, als gelenkte Aufmerksamkeit. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, das ist nur eine, also nur etwas schreiben oder nur etwas lesen ist Konzentration, sondern ich kann auch konzentriert meine E-Mails machen. Ja, also das ist nicht inhaltlich quasi beschränkt, sondern es geht, so definiere ich das, darum, dass man bei einer Sache bleibt und diese eine Sache auch zu Ende macht. Und dann entsteht idealerweise, wenn es so richtig gut läuft, sogar auch noch ein Flow, wo man alles um sich herum so ein bisschen vergisst, weil man sich tief mit einer Sache verbindet. Das wäre dann so die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis.
Das ist die Krönung quasi, was aber, glaube ich, die meisten aktuell nicht mehr erleben. Mhm. Jetzt mangelt es ja in den meisten Unternehmen nicht an Tools. Also ich kenne es auch so, es gibt unheimlich viele Kanäle und unheimlich viele Tools, die bedient werden, damit wir genau produktiver arbeiten. Das berichten auch ganz viele in meinem Umfeld. Aber genau eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Irgendwie haben alle das Gefühl, ich muss so viele Kanäle bedienen, ich werde ständig unterbrochen, ständig pinkt irgendetwas, dass ich eben genau nicht in diesen Flow mehr komme, sondern ich werde ständig unterbrochen.
Also wer Raumschiff Enterprise noch kennt, da gab es Lieutenant Uhura. So ein komplettes Dashboard mit irgendwelchen blinkenden Instrumenten. Und ich sage immer, irgendwie sind wir alle Lieutenant Uhura geworden, weil wir auf so vielen Kanälen funken und synchron, asynchron. Und wir haben auch in der Studie den Digitalisierungsgrad gemessen. Die waren alle hochgradig digitalisiert, bis zu 40 Tools teilweise im Einsatz. Und exakt wie du sagst, alle mit diesem Heilsversprechen von höherer Produktivität gestartet. Und das führt einfach dazu, dass dieses Springen zwischen diesen Tools dazu führt, dass die Fragmentierungsquote allein darüber schon sehr, sehr hoch ist. Und das haben wir gesehen in der Studie, weil die Leute haben wirklich Strichliste gemacht. Ja, das war keine subjektive Einschätzung, sondern Strichliste gemacht, wie oft unterbreche ich mich selber, wie oft werde ich unterbrochen und wenn ja, durch welche Tools. Und da konnte man einfach sehr genau sehen, was da auf der Kommunikationsebene passiert und wie ähnlich das ist. Wir haben es ja in 25 Unternehmen gemacht und trotzdem diese Überschneidungen entdeckt. Mhm. Ja, das fanden wir schon sehr, sehr interessant. Und die gute alte E-Mail führt die Liste an, kann ich nur sagen. Also so richtig weit weg haben wir uns von der noch nicht bewegt.
Nee, die E-Mail dominiert immer noch alles. Das sehe ich auch so. Du hast 25 Unternehmen, habt ihr euch angeschaut. Gibt es denn da irgendwelche Branchen, die besonders betroffen sind? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die ihr da festgestellt habt? Oder ist das eigentlich flächendeckend der Fall?
Also die Unterbrechungstaktung war im Mittel alle 4 Minuten, was schon uns auch sehr überrascht hat. Also wir haben gedacht, dass es engmaschig ist, aber dass es wirklich so engmaschig ist, haben wir nicht gedacht. Und in den Medien ist es sogar alle 2 Minuten. Was so ein bisschen bedenklich ist, wenn wir uns überlegen, dass wir jeden Tag Medien konsumieren, wie stark sie unser Leben beeinflussen. Da würde man sich wünschen, dass die Leute da einen klaren Kopf haben, wenn sie das machen. Den Wirtschaftsprüfern ging es ein bisschen besser mit alle 6 Minuten. Aber selbst da, ne? Also als Wirtschaftsprüfer, wenn ich, jetzt bin ich keiner, aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze da in so einem doch auch recht komplizierten Werk, was ich prüfen muss, und dann werde ich rausgerissen und dann muss mein Gehirn wieder reinfinden. Dann werde ich wieder rausgerissen, dann muss ich mich wieder reinfinden. Und das ist anstrengend, das verursacht Stress, das ist gemessen in vielen Studien, aber es ist auch total frustrierend.
Ja, absolut. Ja. Jetzt kenne ich es auch von mir selber. Wir kennen ja meistens alle die gängigen Verfahren, die uns irgendwie dazu bringen sollen, dass wir unsere Zeit besser managen können, dass wir eine Liste machen, priorisieren, die Stoppuhr haben, wo wir uns dann wirklich auf eine Zeit oder eine Aufgabe fokussieren. Und obwohl viele das versuchen anzuwenden, klappt es ja häufig trotzdem nicht. Was sind da so deine Erfahrungen, woran das liegt? Was können wir dagegen so ein bisschen tun?
Also ich würde immer unterscheiden, so ich selber am Schreibtisch bei mir zu Hause und ich als Teil einer vernetzten Arbeitswelt. Weil wir können das, also viele dieser Techniken stammen aus einer Zeit, wo wir viel mehr einzelne Wertschöpfung noch hatten. Und da konnte ich das auch selber ganz gut steuern. Aber in der vernetzten Wertschöpfung sind wir so miteinander verbandelt, mit der Kommunikation auch, dass ich das als Einzelne nicht mehr lösen kann. Und genau deswegen brauchen wir auf Unternehmensebene ein System, das dieses ganze System in einen anderen, in eine an das digitale Zeitalter angepasste Lösung kommt. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite ist, das habe ich jetzt gerade wieder beim neuen Buch nochmal die Studien angeguckt. Stress ist ansteckend. Und das heißt, wenn ich quasi in diesem Hamsterrad im Unternehmen oder Teil dieses Hamsterrads bin, dann muss ich mich wahnsinnig anstrengen, dieses Ansteckungsmoment quasi mich zu widersetzen. Das wiederum kostet Willenskraft. Und also Störungsunterdrückung insgesamt kostet Willenskraft. Und die Willenskraft und die Kraft für Konzentration, die kommen quasi aus einem Behälter. Das heißt, wenn da 100% drin sind und ich verballer aber schon 50% für Störungsunterdrückung und mich von dem Stress nicht anstecken zu lassen, ist einfach nicht so viel übrig. Insofern ist die Grundlogik zu sagen, wie können wir als Arbeitsgemeinschaft, als Team, als Unternehmen verstehen, wie wir im digitalen Zeitalter arbeiten sollten, um es uns miteinander deutlich leichter zu machen. Und ich finde es so ganz, ganz schwierig, wenn immer noch die Schuld in Anführungszeichen auf Einzelne geschoben wird, weil das, also so arbeiten wir nicht und so ticken wir Menschen auch nicht. Wir sind Resonanzwesen. Also wir sagen ja nicht völlig egal, ne, die Sarah, der geht's nicht gut, ich sehe das, aber ist mir ja egal, ich muss mich konzentrieren. So funktioniert's Gott sei Dank nicht, sondern wir nehmen Anteil, wir hören zu, wir sind Teil des Ganzen und deswegen müssen wir auf dieser Ebene auch die Lösung finden.
Mhm. Ja, spannend. Du hast gerade gesagt, dass vom Unternehmen auch so ein bisschen hergestellt werden muss, dass es Rahmenbedingungen gibt, die das auch ein bisschen unterstützen, damit eben nicht der Einzelne ja sich seine kleine Insel baut, aber immer gegen Widerstände wieder anstößt, oder? So verstehe ich das auch. Und ist es jetzt allein die Aufgabe der Führungskraft, das zu machen? Du hast ja auch gesagt, Stress färbt so ein bisschen ab. Und das ist auch so meine Erfahrung, auch als ich selbst Führungskraft war, dass je gestresster ich war, das auch gleich aus sich auf mein Team ja auch übertragen hat. Was sind denn da für dich so die Wege, die Unternehmen oder Führungskräfte angehen können?
Also ich mache ja viel Vorträge so in Unternehmen und erkläre denen immer, was im Gehirn passiert, wenn man so arbeitet und dann die Führungskräfte nicken immer alle und die da drüber, die Bereichsleitung und aber auch die Entscheideretage, die nehmen das gar nicht so intensiv wahr. Und da sehen wir schon sehr deutlich, dass je näher es Richtung Wertschöpfung geht, also je näher Richtung der eigentlichen Wertschöpfung des Unternehmens, die Leute wie so ein Wackeldackel eigentlich aus dem Nicken gar nicht mehr rauskommen, weil sie sagen, dass du beschreibst gerade mein Leben, na, mein Arbeitsleben. Und die Aufgabe ist vielmehr aus meiner Sicht quasi die Bereichsleitungen und auch das Management mitzunehmen und zu sagen, das ist nicht produktiv. Na, Innovation leidet, Kreativität leidet, Stress geht hoch, Kosten gehen hoch, weil die so eine andere Arbeit haben als die eigentliche Arbeit machen, dass die das kaum nachvollziehen können. Und deswegen sind es sehr getrennte Vorgänge. Und wie gesagt, mittleres Management, die sind sofort an Bord. Alles, was da drüber kommt, hat eine andere Logik. Und das wissen wir, das ist auch so interessant. Also ich finde es so interessant. Wir wissen es auch aus Veränderungsprozessen, dass die halt, je höher man kommt, umso positiver werden die Aussichten eingeschätzt. Und je weiter man gen Wertschöpfung kommt, der eigentlichen Kernwertschöpfung, umso weniger positiv wird die Aussicht beurteilt. Und ähnliche Phänomene entdecken wir da auch. Und was wir eben auch in der Studie gesehen haben, dass Multitasking und Fragmentierung in der Hierarchie nach oben ansteigt. Das heißt, die haben noch fragmentierteren Tag, der noch mehr von Multitasking geprägt ist. Und die dafür zu gewinnen, dass sie da rausgehen, ist schwieriger, als die Mitarbeitenden zu gewinnen, die sofort sagen, ich bin an Bord. Also es ist so ein umgekehrter Effekt zu vielen Veränderungsprozessen.
Ja, spannend. Jetzt erlebe ich aber, also so wie du es ja auch gerade sagst, dass die Spanne der Wahrnehmung, wie das einzuschätzen, ist ja sehr groß, ist vom Management zum einzelnen Mitarbeiter, und dass sie natürlich da unterschiedlich mitgehen, weil sie auch in einer anderen, ja, kleinen anderen Welt so vielleicht auch ein bisschen leben. Jetzt erlebe ich aber auch, dass viele Unternehmen ja dazu übergegangen sind, gerade auch nach Corona, Open Space Offices zu gründen, und da ja auch alle nochmal wieder mehr ins Büro holen wollen, so dass dieses Homeoffice als vielleicht geschützterer Rahmen, wo ich meinen Tag mir noch ein bisschen selbst mehr gestalten kann als im Büro, ja auch nochmal ein Problem darstellen könnte für viele. Wie siehst du das?
Also ich finde das ja sehr mutig. In Deutschland wird ja die Frage nach Homeoffice, ja oder nein, quasi aus dem Bauch beantwortet. Das finde ich insofern mutig, als dass das wirklich ohne jede Beachtung der Wissenschaftlichkeit stattfindet. Also wir wissen schon lange aus diversen Studien, dass in Großraumbüros die Kommunikation abnimmt. Also das, was eigentlich intendiert ist, dass die Menschen sich austauschen. Bis zu 70% nimmt die ab. Das ist eine Harvard-Studie. Wir wissen, dass Infektionskrankheiten naturgemäß nach oben gehen, dass Stress nach oben geht. Trotzdem kommen überall diese Spaces, und ja, jetzt gibt es dann so Inkubatoren da drin, so Telefonzellen und Arbeitszellen. Das hat so ein bisschen mönchische Anmutung. Ob das so wirklich der Weg ist, dass man den ganzen Tag in so einer kleinen Kabine sitzt, wage ich zu bezweifeln. Also wir treffen diese Entscheidungen, wie wir die Büros gestalten und wann die Leute kommen sollen, also wenig wissenschaftlich. Und die Psychologie weiß, wann Bindung entsteht in Teams. Deswegen halte ich zum Beispiel von dieser Lösung, die ja maximal flexibel ist, 2 Tage die Woche muss man kommen, du darfst dir aussuchen, wann du kommst. Das ist weder gut für die Wertschöpfung, noch ist es gut für die Menschen, für die Teams. Und deswegen, ich bin ja ein großer Fan von dieser Flexibilisierung, gar keine Frage, aber wir brauchen immer quasi ein Miteinander zwischen Stabilität und Struktur und Flexibilität. Ich gebe ein Beispiel, diese Schwierigkeiten, die jetzt auftreten, bei diesem total freien Modell überhaupt zu einem Meeting zu kommen, also überhaupt beisammen zu kommen, die führen dazu, dass die Leute jetzt immer mehr hybride Meetings machen. Das heißt, ein paar sind da und ein paar nicht. Der Informationsverlust ist hoch, der Stress ist hoch in diesen Settings. Es ist ein so deutliches Minus, dass ich sagen würde, wir müssen uns erstmal überlegen, was ist denn die Wertschöpfung, die künftig idealerweise im Büro stattfindet. So. Wenn das nichts mit Zusammenarbeiten zu tun hat, dann brauche ich auch nicht ins Büro gehen. Das ist das, was die Julia Jankowski als Silent Disco bezeichnet. Sie sagt, jetzt gehen alle ins Büro und machen Videokonferenzen. So. Also ich glaube, wir müssen einfach noch viel darüber diskutieren, was ist denn die Arbeit für einen Ort dann? Und wenn der Mehrwert ist, dass die Leute zusammenarbeiten, dann kann ich nicht sagen, jeder kommt, wann er will, sondern ich muss eine Struktur reinbringen. Und deswegen bin ich immer in dieser Balance Struktur und Flexibilität. Und ich finde, das muss man immer denken aus der Perspektive der Wertschöpfung. Ja, eine anwaltliche Wertschöpfung, es hat vielleicht einen höheren Einzelanteil, kann anders gestaltet werden, eine kreative Wertschöpfung. Wir wissen, Online-Meetings führen dazu, dass Kreativität sinkt, Lernen sinkt. Kommt ja, die ersten Studien sind ja da. Also würde ich sagen, eine kreative Wertschöpfung bitte vor Ort. So, und diese Spezifizierung müssen wir vornehmen aus meiner Sicht, damit wir in so eine Arbeitswelt kommen, wo dieses an 3 von 5 Tagen gehe ich nach Hause und sage, das war ein super cooler Tag, das habe ich geschafft heute, damit wir da hinkommen.
Ja, finde ich absolut wichtig und kann das gut nachvollziehen, denn ich beobachte viele, die in diesem Großraumbüro sitzen, haben ihre Noise-Canceling-Kopfhörer an, damit sie irgendwie nicht ständig gestört werden, einfach sich mal konzentrieren können. Und das kann, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck sein, wenn es heißt, wir sollen da mehr zusammenarbeiten und das genau fördern. Wenn dann alle sich doch ihre kleine Insel wieder bauen, dann kann man, glaube ich, auch im Homeoffice gut diese Arbeiten erledigen, so genau wie du sagst, und ins Büro kommen, weil man eben gemeinsam was entwickeln möchte, gemeinsam eben sich austauschen möchte.
Ich glaube, dass dieser große Wunsch, also Homeoffice ist ja kein Glück an sich. Na, das ist bei vielen auch kein guter Arbeitsplatz oder so. Aber das, was, also meine Hypothese, dass die Menschen mehr Selbstbestimmung bekommen haben, weil sie eben nicht beobachtet werden und weil wir in Deutschland eben noch nicht so weit sind, dass man sagt, man kann einen Tag anders gestalten. Und wenn man fertig ist für den Tag um 12 Uhr, dann geht man halt um 12, wenn man sich abgestimmt hat mit seinen Leuten. Oder man kommt auch erst um 12, weil man vormittags was hatte. Und da haben wir immer noch die komischen Blicke. Und ich glaube, diese Freiheit, die jetzt eingetreten ist zur Selbstbestimmung, die ja gemessenerweise nicht dazu geführt hat, dass wir unproduktiver waren. Das heißt, wir haben mehr Freiheit bekommen und sind trotzdem mindestens gleich produktiv gewesen. Die erleben die Menschen nicht, wenn sie ins Büro zurückgehen. Das heißt, ich würde mir über die Anwesenheitsgestaltung darüber hinaus mal Gedanken machen als Unternehmer, Unternehmerin über echte Flexibilisierung. Und das sehen wir bei den Skandinaviern. Die leben diese Flexibilisierung. Die ist eben nicht anwesend oder nicht anwesend. Da sind die meisten sogar im Büro. Aber da guckt keiner komisch, wenn ich erst um 11 Uhr komme. Wenn ich es halt geregelt habe, dass die anderen meinen Zuarbeitsteil bekommen. Und da ist ein ganz anderes Maß an Selbstverantwortung. Und eben, man muss sich auch nicht rechtfertigen, dass man um 2 Uhr die Kinder aus der Kita abholt. Also das ist so ein alter Hut. Aber in Deutschland ist es immer noch so, dass man schräg angeguckt wird.
Ist leider auch meine Erfahrung, dass natürlich Leistung nur an der Arbeitszeit wirklich gemessen wird und nicht an den Ergebnissen, was ich wirklich sehr schwierig finde. Das heißt, häufig wurde in Bewertungsrunden, wo wir unsere Mitarbeiter damals, als ich in der Beratung tätig war, bewertet haben, immer daran gemessen, er hat so und so viel Überstunden. Er ist ganz früh gekommen, er war als erstes da und ist als letztes gegangen. Ja, wenn ich dann in der ganzen Zeit nur im Internet surfe, war ich auch nicht produktiv, jetzt mal ganz extrem gesprochen, als jemand, der vielleicht sehr viel konzentrierter, fokussierter an seinen Themen gearbeitet hat und trotzdem ein tolles Ergebnis abgeliefert hat. Aber es ist häufig noch so, dass du schon so eine Anerkennung bekommst, wenn du möglichst viele Überstunden hast, wenn du viel, viel arbeitest, wenn du möglichst lange auch, es wird auch daran gemessen, ob du vor deinem Laptop sitzt in vielen Berufen. Ja, dann muss er gut arbeiten, dann muss er konzentriert arbeiten. Ich sehe das immer noch etwas anders, wenn ich eine tolle Idee entwickeln will und ich kriege die, wenn ich mich bewege, aus dem Fenster gucke, dann ist das, glaube ich, genauso gut. Aber da wirst du halt immer noch, so wie du sagst, schräg angeguckt, wenn du auch dann das im Büro machst. Und deswegen glaube ich auch, dass Selbstbestimmung im Homeoffice gerade auch diesen Vorteil ausmacht, warum viele das auch nicht mehr aufgeben wollen.
Also du triffst da so ziemlich des Pudels Kern, weil dieser Paradigmenwechsel, der ist die größte Arbeit bei dem Thema. Ich nenne das immer Wertschöpfungsverwechslung oder Engagementverwechslung. Überstunden machen, Pause auslassen, im Urlaub erreichbar sein. Das ist quasi der steinige Weg, auf dem man die Karriere macht. Aus der Sicht quasi unseres Gehirns ist das der steinige Weg in die Leistungsminderung. Das heißt, wenn wir wirklich auf Produktivität gucken, auf Innovationskraft, müsste man mit Menschen, die so uneffektiv arbeiten, dass sie es nicht in der Zeit schaffen, ein Kritikgespräch führen. Oder jemand, der permanent Überstunden macht, der im Urlaub arbeitet. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist krass. Und das ist bei den vor allen Dingen jetzt so meine Generation, ich bin ja so eine klassische X-Generation auch, denen das zu vermitteln, das ist eine Hausaufgabe. Und deswegen versuchen wir es immer über die Studien zu machen, um zu zeigen, schau hier, das ist gemessen in ganz, ganz vielen Durchgängen von medizinischen Studien, neurowissenschaftlichen Studien, da passiert da oben im Gehirn nichts mehr. Und dann sage ich mir, bezahlt ihr die Leute für den Hintern oder bezahlt ihr die Leute für den Kopf? Ja, und bitte doch für den Kopf. Und da ist es genau, wie du sagst, das ist höchst individuell, wie die Leute das machen. Und ich habe, das war sehr eindrücklich, eine Führungskraft, mit der hatte ich ein Coaching, und dann hat die gesagt, das war das erste Coaching und hat sie gesagt, ja, sie arbeitet immer noch an ihrem schlechten Gewissen vom Vortag. Das war im Herbst, weil sie konnte einfach nicht mehr nach der dritten Videokonferenz, ist rausgegangen und hat es laubgerecht. Und sie hat gesagt, ich habe mich so fit danach gefühlt und so gut danach gefühlt. Aber die ganze Zeit habe ich gekämpft und habe gedacht, du kannst doch jetzt nicht während der Arbeitszeit das Laub rächen, wenn dich jetzt jemand sehen würde. Und ich dachte, es ist ganz genau richtig, das Laub zu rächen. So, und wann kommen wir dahin, dass das Vertrauen der Arbeitgeber und die Selbstverantwortung der Arbeitnehmer so zusammengehören, dass das als positiv gewertet wird, wenn jemand, wenn er nicht mehr kann, Laubrechen geht, anstelle, dass er zum Beispiel Katzenvideos guckt, um abzuspannen. Weil das ist fürs Gehirn überhaupt keine Entspannung. Fürs Gehirn ist Katzenvideos wie weiterarbeiten. So, und das ist die Transformation, über die wir reden. Und wenn wir da angekommen sind, dann sind wir in der wirklichen Flexibilität. Dann gucken wir aufs Ergebnis. Wir lassen den Menschen die Eigenverantwortung und wenn sie halt Laubrechen, dann rechnen sie Laub. Und gestern war ich in einer großen, sehr, sehr großen Anwaltskanzlei zum Beispiel. Und da gibt es halt Leute, die gehen mittags laufen. Und diese Kanzlei lässt es zu. Die haben sogar eine Dusche eingerichtet. Und die haben allerhand getan, damit ihre Leute mittags joggen gehen können. Da habe ich gesagt, das finde ich super. Weil da kommen top ausgeruhte, geistig fitte Menschen zurück, die nachmittags nochmal einen richtigen Booster reinlegen. Wohingegen bei anderen der Cortisolspiegel runtergeht und naja, also wir zwar noch Meetings machen können oder so, aber so richtig Deep Work geht da nicht mehr.
Was sind denn deine Erfahrungen oder wie geht ihr damit um? Wie können denn Unternehmen, die jetzt wirklich wollen, dass sich etwas verändert in ihrem Unternehmen, diese Veränderung auch wirklich gut angehen? Was sind so wichtige Schritte, die sie setzen müssen?
Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Unternehmensentscheider und Entscheiderinnen wirklich bereit sind dafür, diesen Paradigmenwechsel mitzugehen. Weil du kannst diesen Prozess nicht ein bisschen machen. Und auch dieses, ich bin als CEO dann Promoter des Wandels oder Lenkungsausschussvorsitzender oder diese ganzen Stakeholder des Wandels, diese ganzen merkwürdigen, sterilen Begriffe, die immer gesagt haben, macht ihr mal den Change, ich habe nichts damit zu tun. Das geht nicht mehr. Deswegen ist die erste Frage, wie muss ich mich als CEO eigentlich verändern in meinem Arbeitsverhalten, damit ich die richtigen Impulse für ein fokussiertes Unternehmen reingebe. Und das fängt bei der Strategie letztendlich an. Ja, wenn wir noch Silos haben, HR macht irgendeinen, die macht eine, keine Ahnung, Leitbildprozess und agiles Führen und die IT macht 365, führt sie ein und der Vertrieb hat ein neues Tool und Controlling führt ein neues Reporting ein. Das schütten wir ja alles immer in die Organisation rein. Und dann entsteht Multitasking auf organisationaler Ebene. Und deswegen ist so das Ausrümpeln, wir nennen das Industriezeitalter-Inventur, ja, alles, was nicht unmittelbar auf die Wertschöpfung einzahlt, rauswerfen. Und dafür brauchen wir die Chefetage. Dass wir dann auch ein gemeinsames Zielbild entwickeln, wie ist es denn dann? Weil wir nicht aus dem Mangel kommen dürfen. Viele Veränderungsprozesse scheitern, weil wir immer aus dem Mangel kommen und Gap-Analysen machen. Wir müssen ein attraktives Bild schaffen, wie ist es dann, wenn wir es so tun? Und da kommen diese 3 von 5 Tage ins Spiel. Ja, diese Selbstwirksamkeit und dem folgt ja die Zufriedenheit. Und wenn wir in diesem Dialog sind, dann kann man letztendlich erst sagen, okay, als Unternehmen auch, ne, ich habe das alles verstanden, wir machen das oder wir machen das nicht. Weil wir nennen das ja so Focus Company, das ist kein Projekt. Das macht man nicht neben agilem Führen, Leitbild und Microsoft 365, sondern das ist eine Umstellung der Wertschöpfung an sich. Und das kann man letztendlich vergleichen mit einer neuen Industrieanlage, mit einer neuen Bandanlage. So würde man das in der Industrie nennen. Wir setzen neue Roboter ein. Also die Wertschöpfung wird komplett umgestellt. Und so machen wir das halt fürs Gehirn. Und deswegen geht es auch nicht ein bisschen.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen und unterstreiche ich auch so. Jetzt sagst du ja selber schon, dass die Themen, die auf insbesondere eben auch auf das Management, auf die Führungskräfte, auch auf Mitarbeiter einprasseln, sehr hoch sind. Es sind eine Vielzahl an Themen, die gerade alle vielleicht eingeführt werden, Softwareimplementierung, irgendwelche Prozesse werden verändert, dann das ganze Thema Führung, so wie du gerade schon sagst, dass sich auch das Führungsverständnis ändern, dass viele Führungskräfte bewusst ist, dass sie vielleicht andere Skills sich aneignen müssen, anders führen müssen. jetzt erzeugt das natürlich auch nochmal Stress, wenn nach nochmal on top ein Thema Kulturwandel oder Transformation zu eben mehr fokusorientierten Arbeiten geht. Und wenn man, meine Erfahrung ist ja, wenn wir sehr unter Stress sind, haben wir ja mehr so einen Tunnelblick. Das ist ja einfach so, dass der Körper, unser Gehirn ja auf so einen Energiesparmodus umschaltet und ja immer gerne in diesen alten Mustern bleibt. Das heißt, man ist ja nicht ganz so offen in diesen Phasen, meiner Meinung nach, für neue Veränderungen, weil wir einfach nicht die Energie dafür haben und unsere Energie auch gut haushalten müssen oder gut einsetzen wollen. Wie können der Unternehmen das irgendwie ein bisschen abfedern, wenn sie bereit sind, auch diese Transformation anzugehen?
Also das ist genauso, wenn wir im Bewältigungsstress sind, probieren wir nichts Neues aus. Es wäre auch, also evolutionsbiologisch wäre das wäre ungefähr so, als wären wir damals vor dem Säbelzahntiger gestanden und hätten gesagt, oh, ich glaube, heute probiere ich mal einen neuen Weg aus. Also wäre Quatsch, ne? Sondern ich nehme den, mit dem ich schon dreimal entkommen bin. Und so richtig weiterentwickelt hat sich da dieser Teil des Gehirns nicht. Deswegen wird es ja auch Reptiliengehirn genannt. Ich gucke immer bei den Organisationen, was ist gerade deren Programm? Haben die gerade eine Phase von intensiver Veränderung? Und dann würde ich immer sagen, wartet. Macht es nicht jetzt. Oder wie kann man es intelligent kombinieren miteinander? Wie kann man es miteinander verflechten? Und meistens ist es so, dass der ständige Wandel quasi normal ist und auch gepredigt wird. Und es ist Quatsch, weil wir Menschen brauchen, genauso wie wir Wandel brauchen, brauchen wir Stabilität. Also auch da sind wir immer in einer Kombination. Wenn ich Veränderungen begleite in Organisationen, gucke ich immer mit dem Management zu Beginn und wo sind die stabilen Punkte? Und wo können wir vielleicht auch mehr Stabilität reinbringen? Und deswegen ist das Aussortieren, was lassen wir einfach auch, was steht noch auf der Agenda? Aussortieren ist ein Punkt und der zweite ist eben der richtige Zeitpunkt, um nicht mitten in so eine Transformation reinzugrätschen, weil das, also dann ist es auch wirklich die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird und dann ist die Attraktivität für die Leute sehr gering. Selbst wenn das Ziel ein attraktives wäre, aber die sagen so, bitte, nee, wann soll ich das noch machen? Deswegen ist das, muss man da, finde ich, die Karten auf den Tisch legen im Management und sehr offen damit umgehen. Es ist ja, das Problem ist ja, das sind ja viele wichtige und auch sehr wertvolle Initiativen. Also sowas wie Diversity und all diese Sachen, das ist ja alles wichtig. Aber es ist zu viel. Und die Sachen sind in der Regel nicht miteinander irgendwie vernetzt. Und da müssen wir sorgfältigere Arbeit machen, auch aus der Strategie abgeleitet zu sagen, was hat denn das Diversity-Thema mit Microsoft 365 zu tun? Vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber vielleicht auf den zweiten. Wie können wir einen gelingenden Prozess häkeln zwischen dem Wertemodell und dem Diversity oder dem Diversity und weiß der Himmel was? Ja, also die Strategie muss sauberer aufgesetzt werden, die muss sauberer abgeleitet werden und die Bereichsleitungen müssen ihre Teilstrategien ganz anders miteinander verschrauben, damit die Konsumenten dieser strategischen Leistung, die Kunden, nämlich die Mitarbeitenden, überhaupt einen roten Faden erkennen können.
Ja, finde ich super wichtig und das gibt's meistens eben nicht. Es sind wirklich so, wie du sagst, so Silo-Projekte und es besteht irgendwie gar kein Zusammenhang oder beziehungsweise es wird nicht hergestellt, ne? So wie du sagst. Jetzt sagst du, eigentlich müsste jeder so ein bisschen einen Frühjahrsputz machen, ausmisten, schauen, okay, was kann raus, was kann bleiben, was kommt neu hinzu, damit wir eben hier uns besser aufstellen. Jetzt sind ja viele Unternehmen oder viele Manager, so wie ich das kenne, ja sehr zahlengetrieben. Das heißt, es muss immer gleich der Impact ersichtlich sein. Welchen Mehrwert hat denn dieses konzentrierte Arbeiten oder diese Fokussierung darauf für Unternehmen? Woran können sie es auch messen?
Also wir lassen uns ja immer gar nicht, wirklich sehr strikt nicht auf diese Diskussion ein, weil wir sagen können, nach 20 Jahren Bemühung BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, was in den allerwenigsten Unternehmen wirklich funktioniert, das ist oft eine Alibi-Funktion, können wir sagen, der Weg über die Zahlen in eine Überzeugung zu kommen, war nicht der richtige. Das hat nicht funktioniert und deswegen haben wir von Beginn an, wir haben diese Frage lange diskutiert, was machen wir, wenn jemand sagt, und woran kann ich das messen? Und wir haben gesagt, wir gehen diesen Pfad nicht, sonst bleiben wir innerhalb des Systems, eines Systems, was sich nach Zahlen orientiert und nicht nach Output, nach Gehirnoutput quasi, und haben den mutigen, finde ich nach wie vor mutigen Weg gewählt und haben gesagt, wir machen das über Wissen. Wir erläutern den Menschen, da können wir auch den Professor Dr. Busch mit an die Seite nehmen, der hat den ärztlichen Kittel an. Wir erläutern den Menschen, was passiert im Gehirn, wenn wir so arbeiten. Wir haben die Studie gemacht, wir haben errechnet, was das deutsche Unternehmen kostet, 114 Milliarden pro Jahr, nur die Unterbrechung und nur die Meetings, die keiner braucht. So, wenn das nicht ausreicht, plus eben diesem wissenschaftlichen Wissen, dann schwöre ich dir, wird auch der Hebel der Messbarkeit nichts bringen. Also wer das mit dem Gehirn nicht versteht quasi oder nicht verstehen will, der versteht es auch nicht, wenn wir versuchen, ein Zahlenmonstrum zu schaffen, mit dem die in ihr altes Fahrwasser, nämlich Controlling, kommen können. So, und deswegen machen wir solche Prozesse nicht bei Menschen, die da, ich sag mal, weiter auf diesem Weg bleiben wollen. Sei legitim, legitime Entscheidung, aber da nehmen wir halt Abstand.
Okay, spannend. Kann ich nachvollziehen. Welche Tipps oder welche Learnings kannst du vielleicht teilen? Wie kann denn jeder trotzdem selbstwirksam etwas in seinem Alltag verändern? Wie kann er seinen Tag vielleicht besser strukturieren, dass er hier wieder mehr Produktivität erfährt, dass er wirklich etwas schafft? Was sind so deine Tipps?
Also was wirklich geht, ist schon, dass man mal eine Strichliste hinlegt und selber mal an 2, 3 Messpunkten, idealerweise an 2, 3 verschiedenen Tagen Strichliste macht, wie oft unterbreche ich mich selber, wie oft werde ich unterbrochen. Wir haben gesehen, von den 15 Unterbrechungen pro Stunde im Schnitt unterbrechen wir uns 6-mal selber. Ach, ich check mal kurz meine E-Mails. Oder ach, ich guck mal kurz. Also ohne jeden Anlass. Das heißt, wir sind darauf trainiert, selber diesen Modus herzustellen, wenn wir ihn gerade nicht angeboten bekommen, die Unterbrechung. Und mein Punkt ist immer zu sagen, magst du das so haben? Weil wir gucken da gar nicht moralisch drauf oder irgendwie, sondern wir sagen einfach, ist das so, wie du das haben magst? Und die meisten Leute sagen, nee, will ich nicht. Ich will wieder Pavlov sein und nicht der Pavlovsche Hund, der sabbert, wenn er das kleine Outlook-Briefchen sieht. Deswegen einfach mal messen und mal gucken. Der zweite Punkt ist, Konzentration am Vormittag ist viel, viel effektiver als am Nachmittag, weil der Cortisolspiegel einfach höher ist. Das heißt, wenn es Möglichkeit gibt, sich im Team zum Beispiel zu verabreden und zu sagen, wollen wir im Team mal uns die Chance geben, dass wir am Vormittag konzentriert arbeiten können. Weil die anderen, ehrlich gesagt, die merken das ja nicht, ob ich in einem Meeting sitze oder ob ich in einem Meeting mit meiner Arbeit bin. Ja, also ich bin einfach geblockt für diese Zeit. Das heißt, selbst wenn die Gesamtorganisation nicht mitmacht, ist das auf jeden Fall ein Angang, der möglich ist. Und ich finde, dass man das sich so schenken darf einander, dass man anders arbeitet. Das ist so eine Verabredung. Und diese gleiche Verabredung, und das ist auch ein großer Hebel, ist zu sagen, wollen wir die Meetings anders machen. Na, die Meeting, wissen wir ja, alle sind Opfer und Täter zugleich, keiner will sie, alle machen sie. Aber zumindest auf der Teamebene kann man auch da schon sagen, wollen wir es uns ermöglichen, das anders zu machen. Und dieser Dialog, und deswegen haben wir ja das Buch auch geschrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen die Unternehmen enablen, die Teams enablen, dass sie auch selber schon etwas tun können. Natürlich wird es nie die Effekte ziehen, die eine Focus Company insgesamt hätte, die Produktivitätseffekte. Aber der Arbeitsalltag wird schöner. Und das ist ja das, was die Menschen erleben, ob es ein guter Tag war. Ja, das ist ja ganz, ganz, ganz nah. Und das verändert sich deutlich, wenn man aus diesem Hamsterrad rausgeht. Weil wir haben es ganz viel auch so mit Erwartungserwartungen zu tun. Ich denke, dass die anderen erwarten das. Und dann sprechen wir drüber. Oh nee, die erwartet es gar nicht. Okay, dann kann ich schon mal wieder ruhiger sein. Und da geht viel. Also verabredet euch dazu, einen schöneren Arbeitstag zu haben und nehmt die Hetze raus, da wo es geht.
Ja, finde ich wunderbar. Du hast einen wichtigen Punkt, glaube ich, auch gesagt. Es geht viel um Kommunikation. Wir kommunizieren einfach zu wenig darüber, sondern jeder hat seinen Blick, wie etwas zu sein hat oder glaubt, was andere von einem erwarten. Und wenn man mal wirklich in den offenen Dialog geht, dann merkt man eigentlich, dass wir vielleicht das gleiche Verständnis haben, uns aber nicht trauen, das vielleicht auch auszusprechen. Und da kann man, glaube ich, gemeinsam im Team auch gute, vielleicht Regeln oder Standards festlegen, die dann alle dabei unterstützt, das auch gut umzusetzen im Alltag.
Und dann auch üben. Ja, weil wir sind, erstmal sind wir darauf geprimed, uns genauso zu verhalten. Und zu sagen, ey, wir lassen uns doch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also das so, wir probieren das einfach so lange, wir werden das auch schaffen. Und ich vergleiche das immer mit so mit dem Sport, wenn man Staffellauf macht. Und wenn man wirklich Hochleistung bringen will, die üben das und üben das und üben das. Ja, die optimalen Start, die optimale Übergabeposition für den Staffelstab. Und so sind doch Meetings. Das heißt, wenn die Leute sagen würden, wäre doch gelacht, dass uns das nicht gelingt, also mit so einer eher humorvollen, sportlichen Perspektive und nicht mit diesem haben wir schon wieder nicht geschafft und dieses Selbstverurteilende. Wenn man da den Modus ändert und das eben auch als Geschenk aneinander, als achtsames Miteinander umgehen definiert, dann schafft man da auch ganz viel.
Ja, schön.
Und wenn jemand mal eine Ehrenrunde dreht, sagt man halt, hey, wir haben was verabredet, so, ne? Komm mit.
Ja. Ja, das hat auch viel mit so dieser Lernorganisation zu tun, oder? Dass wir gemeinsam lernen dürfen und gemeinsam auch Fehler machen dürfen und ohne uns dafür zu verurteilen, sondern einfach schauen, dass wir ja uns immer sukzessive dahingehend verbessern, was unser Ziel auch einfach ist. Wir dürfen was ausprobieren, funktioniert es nicht und dann einfach wieder anpassen.
Das ist ein Kernprinzip von der Focus Company, dass sie sich nicht aufhält mit Fehler, Beschuldigungen und diesem ganzen Quatsch. Fehlerverdeckung, das ist ein ganz großes Thema in Deutschland, ja, Fehlerverdeckung. Sondern das ist sofort, was ist passiert? Okay, wie müssen wir es beim nächsten Mal besser machen? Wie müssen wir es beim nächsten Mal anders machen? Mit so einem selbstverständlichen Drang, das Ziel nicht aus den Augen zu lassen. Weil alles, wo wir über Schuld reden, über Verdeckung reden, das sind ja totale Entwicklungsstopper. Und in der lernenden Organisation von der Haltung her gibt es das Streben nach einer Exzellenz. Und das, würde ich sagen, ist auch der Kern einer Focus Company, zu sagen, es ist nicht ein Prozess, den mache ich einmal und dann nie wieder, sondern den macht man und dann geht man über in ein kontinuierliches, wir gucken alle jedes Quartal mal auf unsere Arbeit, sind wir gut unterwegs, ist das hilfreich für uns, gehen wir abends nach Hause und sagen, es war ein guter Tag, dass das normal wird, an der Arbeit zu arbeiten. Ja. Und nicht nur die Arbeit zu machen, sondern auf die eigene Arbeit zu gucken. Und dann bin ich so sicher, das, und sehe das ja auch in den Unternehmen, die da sich auf den Weg gemacht haben, dass auch da so eine andere Selbstverständlichkeit entsteht, wenn mal was nicht geklappt hat. Dass wir beim Fußball munterputzen weitermachen, wäre doch gelacht. So, das ist, ja, da verdeckt man das auch nicht mehr.
Was sind denn so Erfahrungen, die Mitarbeiter, die Unternehmen teilen, die sich auf den Weg gemacht haben, wie sich das Leben verändert, wenn sie das ja umgesetzt haben für sie? Was sind so die größten Hebel?
Also ich sag mal, die eine der meisten Rückmeldungen ist qualitativ, dass der Stress deutlich sinkt. Und das haben wir uns auch gedacht, dass das so passiert, weil es gibt Studien, die sagen, wenn vormittags Meetings sind, dann machen die Menschen in den Meetings Multitasking, weil sie ihre eigentliche Arbeit machen. Die müssen sie ja irgendwann machen, wenn sie 8 Stunden Meetings sitzen, wann sollen sie denn arbeiten? Weil niemand hat in seinem Arbeitsvertrag drinstehen, ich bin eingestellt für Meetings. Sondern irgendwas machen die Leute, ja. Das heißt, der Stress sinkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, die werden produktiver. Wir haben Unternehmen, die das machen, die quasi ein Stundenverrechnungsmodell mit ihren Kunden haben. Das heißt, die konnten hart messen, wie viel Zeit sie eingespart haben. Und das waren bis zu 6 Stunden pro Woche pro Person. Und das ist ja so unser geheimer Traum, sag ich mal, wir könnten die 4-Tage-Woche gegenfinanzieren. Und die Unternehmen wären produktiver als vorher. Also wir hätten quasi einen Produktivitätsgewinn trotz weniger Arbeitszeiteinsatz. Und das, Sarah, ist letztendlich auch die Frage, die wir uns ja stellen müssen. Die Digitalisierung, also makroökonomisch hat uns die Digitalisierung noch nicht dazu gebracht, in der Wissensarbeit, dass wir produktiver geworden sind. Das Wachstum ist minimal. Aber das wäre ein echtes Produktivitätswachstum. Und dann ist ja die Frage, was passiert mit diesem Wachstum? Und da würden wir halt sagen, so wie man früher Mitarbeiter mit einem Bonus beteiligt hat, würden wir sagen, heute beteiligen wir die Mitarbeiter in Zeit. Mhm. Ja, weil das ist die kostbarste Währung auch im digitalen Zeitalter, ist die Zeit. Also immer schon gewesen eigentlich, aber Bewusstsein ist jetzt da. Unsere wertvollste Ressource ist die Zeit.
Ja, ein spannender Aspekt. Ich glaube, viele Unternehmen sind da noch weit von entfernt, aber es ist natürlich ein schönes Zukunftsbild und ich hoffe, dass viele Unternehmen sich da auch auf den Weg machen. Gerade wenn es ja jetzt auch um Fachkräftemangel geht, weil es ja auch vielen Jüngeren gerade ein Bedürfnis ist, da gut eine gute Work-Life-Balance zu haben. Viele Jüngere wollen ja auch gerade eben mehr Zeit haben und damit, glaube ich, wäre es ein wahnsinnig Benefit für auch die Unternehmen, die sie bieten könnten, wenn eben eine Entlohnung quasi mit Zeit entsteht, wenn sie eben fokussierter arbeiten und sind damit auch vielleicht attraktiver für viele Talente.
Ja, und ich glaube auch, dass, also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass auch meine Generation sich das wünscht, aber wir sagen das halt nicht. Wir sind halt gewohnt, Bedürfnisse zurückzustellen und die Arbeit nach vorne zu stellen und Deswegen, was die Jüngeren da machen, in dieser Klarheit, finde ich sehr bewundernswert. Weil sie machen einen Job für uns alle. Also sie hinterfragen, ist es so richtig, dass wir eine 50, 60 Stunden Woche haben? Muss das eigentlich so sein? Macht das Sinn, diese ganzen Überstunden zu machen, wenn ich doch weiß, dass ich gar nicht produktiv sein kann in der Zeit? Also die hinterfragen sehr kategorisch diese Industriezeitaltermuster. Und das tun sie letztendlich im Dienste von allen. Weil ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, kam die Studie raus von YouGov, 58% der deutschen Arbeitnehmenden würden sofort ihre Arbeit aufgeben, wenn sie sich das leisten könnten. Das sind ja nicht nur junge Leute, das war ja ein Schnitt durch die Bevölkerung. Und ich bin mir sicher, dass man, wenn man diesen Leuten etwas anbieten würde, dass die Produktivität steigert. Aber ich bin eben kein Freund davon, einfach nur die Arbeitszeit zu reduzieren und die restliche Arbeit so zu lassen. Weil dann können wir uns verabreden, in 5 Jahren reden wir über die 3-Tage-Woche. Weil es immer so dieses Trostpflaster-Kompensationslogik hat. Wenn wir aber sagen, nee, die Arbeit an sich verändert sich und die Produktivität, die dadurch entsteht, die wird geteilt, dann sind wir in einer völlig anderen Logik, in auch in einer völlig anderen Selbstverantwortung der Menschen, zu sagen, ich mache da mit, weil ich habe da was von. Da arbeite ich quasi nicht für andere Taschen, sondern eben auch für meine Zeittasche quasi. Und das, ich glaube da, also das heißt, ich glaube ja an Menschen, ich bin überzeugt davon, dass wir da viele sehr für gewinnen könnten.
Ja, ein wichtiger Aspekt, der stimmt. Auch ich finde das attraktiv, weniger Zeit natürlich aufzuwenden, mehr Zeit für mich zu haben, für andere Dinge im Leben. Und ich glaube, trifft wahrscheinlich alle Generationen, wie du sagst, und ist für viele attraktiv. Ja, wenn jetzt, du hast eben schon mal dein Buch genannt, falls jetzt die Zuhörer noch mehr zu dem Thema erfahren wollen, mehr zu dir, wo können sie dich gut finden? Was ist das für ein Buch? Wo können sie nachlesen?
Also das Buch heißt Endlich wieder konzentriert arbeiten. Der Verlag hatte von dem Titel abgeraten, aber wir haben das genommen, weil wir gesagt haben, das haben die Leute immer wieder gesagt, diesen Satz. Endlich kann ich mal wieder konzentriert arbeiten. Das ist im Rosberg Verlag erschienen, aber man kann auch gucken auf die Seite www.nextworkinnovation.com. Unter Publikationen findet man ganz viele Podcasts und Bücher und Artikel und dann auch diesen Podcast demnächst. So dass man da auch in andere Sachen noch reinhören kann, reinlesen kann, Interviews. Da kann man sich erstmal so ein bisschen tummeln, würde ich sagen. Beim LinkedIn-Profil gerne vernetzen, freue ich mich drüber. Das ist ja unsere gemeinsame Lernbewegung, die wir hier machen. Insofern würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn eine Anfrage auf LinkedIn kommt.
Ich verlinke das natürlich alles hier unten noch in den Shownotes, damit man dich hier gut auch finden kann. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war sehr spannend. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Sarah.
Und wenn du heute etwas für dich mitnehmen konntest, dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, empfehle ihn gerne weiter und hinterlass mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.